Stell dir vor, in deinem Bundesland ist eine autoritär-populistische Regierung an die Macht gekommen. Deren Absicht ist der langsame Abbau der demokratischen Institutionen und Mechanismen. Welche Möglichkeiten hat so eine Regierung? Und wie kann man sie stoppen?
Also zum Beispiel, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, haben sie sehr schnell Polizeipräsidenten ausgetauscht und dort ihre eigenen Leute installiert.
Es gibt hier viele Menschen, die sich engagieren, die sich einbringen, die eben auch die Gefahr sehen, dass wenn eine autoritär-populistische Partei hier an die Macht kommt, bestimmte Sachen nicht mehr möglich sein werden.
Hey, ich bin Steffi Groth und ihr hört Thüringen 2024, was wäre wenn? Ein Podcast, den wir zusammen mit dem Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung produzieren. Das hier ist Folge 5. Wenn ihr die ersten vier noch nicht gehört habt, dann holt das doch nach. Wir haben uns in den vergangenen Folgen schon unterschiedlichste gesellschaftliche und auch rechtsstaatliche Bereiche angeschaut. Was würde es für die thüringische Justiz oder die Medien, die Zivilgesellschaft, Kulturbetriebe und auch die Schulen bedeuten, wenn eine autoritär-populistische Regierung das Bundesland regieren würde? Und wir haben dabei festgestellt, dass es in vielen Bereichen gefährlich für die Demokratie wird und dass wir, also jede Bürgerin, jeder Bürger, wachsam sein müssen, um sie zu verteidigen. Heute schauen wir uns ganz konkret an, welche Möglichkeiten so eine autoritär-populistische Regierung hätte, Einfluss auf die Staatsgewalt zu nehmen. Also zum Beispiel auf die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder auch den Verfassungsschutz. In einer Demokratie besitzt der Staat das sogenannte Gewaltmonopol. Das bedeutet, dass ausschließlich der Staat das Recht hat, zur Durchsetzung der Rechtsordnung auch physische Gewalt anzuwenden. Aber was passiert, wenn jetzt dieses Gewaltmonopol in den Händen einer autoritär-populistischen Regierung liegt? Inwiefern könnte die das nutzen, um ihre Ziele zu verfolgen? Welche Missbrauchsspielräume hat sie hier und wie kann man sich dagegen wehren? Diese Fragen haben wir unseren heutigen Expertinnen und Experten gestellt. Und vom Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks ist heute Jannik Jaschinski bei mir. Hey Jannik.
Hallo Steffi.
Du hast Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert und du bist Referendar am Kammergericht Berlin und seit knapp einem Jahr auch wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Thüringen-Projekt. Was waren so die Themen, die dich in den letzten Monaten da am meisten beschäftigt haben?
Also in erster Linie habe ich mir den Sicherheitsapparat in Thüringen angeschaut. Das ist also die Polizei, der Verfassungsschutz, die Staatsanwaltschaften. Aber auch ein bisschen allgemeiner, wie Ministerien und Behörden aufgebaut sind, wie sie organisiert sind und welche Rolle BeamtInnen, Personal und Finanzfragen darin haben.
Und gab es da bei deiner Arbeit etwas, was dich irgendwie besonders überrascht oder vielleicht auch erschreckt hat?
Vor allem überrascht hat mich, glaube ich, welche Gestaltungsspielräume die Ministerien, das Innenministerium, das Justizministerium haben. Und zwar schon unterhalb der Schwelle davon, dass sie irgendwelche Gesetze ändern. Vor allem beim Thema Personal und Finanzen. Und vielleicht auch noch, welche Auswirkungen das dann hat und wo einfach auch Grenzen sind dessen, was Gerichte überhaupt noch überprüfen können. Und wie wichtig es deshalb ist, dass von vornherein nicht dazu kommt, dass eine autoritär-populistische Partei an die Regierung kommt, weil es sonst gerade in diesem Bereich Polizei und Sicherheit sehr schnell autoritär wird.
Ja, und wie schnell das autoritär werden kann, das wollen wir heute mal zusammen in ein paar möglichen Szenarien durchspielen. Aber bevor wir da eintauchen, Jannik, erklär doch nochmal, was meinen wir eigentlich, wenn wir von einer autoritär-populistischen Regierung sprechen?
Eine autoritär-populistische Regierung hat das primäre Ziel, ein autoritäres Regime zu errichten. Der Weg dahin führt sie aber nicht über einen Militärputsch oder über eine gewaltsame Revolution, sondern viel subtiler. Die autoritär-populistische Regierung beruft sich zuerst einmal auf populistische Narrative, das wahre Volk zu vertreten, und nutzt dann die Instrumente des Rechts und der Demokratie für ihre Zwecke. Sie wendet Gesetze selektiv an und sucht Lücken im Rechtsschutz. Und all das eben genau mit dem Ziel, einen Staat nach ihren Vorstellungen zu errichten, einen Staat, in dem sie langfristig nicht mehr abgewählt werden können.
Ja, und wie sie dafür die Staatsgewalt nutzen könnten, das schauen wir uns jetzt an.
Die Polizei ist halt dem Innenministerium unterstellt und das heißt, die das Innenministerium kann schon sehr weitreichende Vorgaben machen, wie Polizeiarbeit aussehen soll.
Das ist Tobias Singelnstein. Er ist Rechtswissenschaftler und Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, welche Möglichkeiten eine autoritär-populistische Regierung hätte, um Einfluss auf die Staatsgewalt, insbesondere auf die Polizei, zu nehmen.
Die Sicherheitsbehörden und insbesondere die Polizei haben ja zunächst erstmal das Recht, sei es in der Strafprozessordnung als Bundesgesetz oder durch die Polizeigesetze der Länder, als Vorgabe für ihr Handeln. Das heißt, sie haben eigentlich eine relativ klare rechtliche Struktur, an der sich ihr Handeln orientieren muss. Man kann also zunächst mal auf der Ebene der Gesetze ansetzen. Ne? Das wäre sozusagen die aufwendigste, aber auch die weitreichendste Möglichkeit, wenn man Gesetze ändert und dadurch polizeiliches Handeln anders strukturiert. Aber das ist ein längerer Prozess der Gesetzgebung und man braucht eben auch bestimmte parlamentarische Mehrheiten. Und wir haben natürlich auch das Grundgesetz als Verfassung, was dem Grenzen setzt. Also es wäre nicht jede Gesetzesänderung zulässig und auch nicht jedes neue Gesetz wäre zulässig, sondern eben nur im Rahmen dessen, was das Grundgesetz absteckt, als Werteordnung.
Polizeiarbeit geschieht also nicht im rechtsfreien Raum, im Gegenteil. Sie ist durch verschiedene Gesetze auf Bundes- und Landesebene geregelt. Jannik, welche Möglichkeiten hätte denn eine autoritär-populistische Regierung auf der gesetzlichen Ebene?
Nun, an das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung kommen sie erstmal nicht ran. Das kann nur auf Bundesebene geändert werden. Besonders relevant sind also andere Gesetze, das Polizeiaufgabengesetz und daneben auch das Versammlungsrecht. Bei beiden hat der Gesetzgeber auch ziemliche Gestaltungsspielräume. Das sieht man zum Beispiel an Gesetzesverschärfungen, die es in Ländern wie Bayern oder in Sachsen in den letzten Jahren gegeben hat. Der Gesetzgeber kann da Überwachungsmaßnahmen ausweiten und er kann zum Beispiel auch Orte definieren, wo die Polizei auch schon ohne, dass sie einen konkreten Verdacht hat, kontrollieren darf. Aber man muss auch dazu sagen, die Strafprozessordnung, also der Teil der Strafverfolgung, ist deutlich weitergehend und in der Praxis bedeutsamer. Und auch das gehört zu Gesetzgebungsänderungen dazu. Sie sind immer aufwendig und viele Verschärfungen, gerade im Bereich Polizei und Versammlungsrecht, landen sehr oft, auch wenn das manchmal Jahre dauert, beim Bundesverfassungsgericht und werden dort überprüft. Vieles, was ohne Gesetzesänderung möglich wäre, ist vielleicht viel weniger auffällig. Gesetze sind immer abstrakt formuliert. Sie müssen ausgelegt werden, sie müssen auf den Einzelfall angewendet werden. Das machen die Behörden und da entstehen Spielräume. Und die Polizei ist die Behörde, die dem Innenministerium unterstellt ist für genau diese Fragen. Da würde also schon einiges gehen.
Okay, einiges gehen, sagst du. Wie genau das dann geht, das erklärt uns jetzt nochmal Tobias Singelnstein.
Unterhalb dieser Ebene der Gesetzgebung gibt es aber auch sehr viele, sehr weitreichende Möglichkeiten, schon die Tätigkeit, die Arbeit der Polizei zu verändern. Das beginnt bei den Strukturen. Ja, man kann aus dem Ministerium natürlich intensiv Einfluss auf das Personal natürlich nehmen. Ne, dort, wo auf der Führungsebene Spitzenpositionen als politische Beamte besetzt sind, kann man die in der Regel sehr einfach austauschen. Das sind Dinge, die wir auch in der Geschichte schon gesehen haben. Also zum Beispiel, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, haben sie sehr schnell Polizeipräsidenten ausgetauscht und dort ihre eigenen Leute installiert. Das sind aber nicht nur die Führungspersonen, sondern quasi auf allen Ebenen in der Polizei kann man natürlich auf das Personal Einfluss nehmen. Also man kann schauen, wen fördert man, wen befördert man, wen hemmt man eher, wo arbeitet man vielleicht auch mit Disziplinarverfahren. Das heißt, es gibt aus dem Ministerium schon sehr viele Möglichkeiten, auf das Personal Einfluss zu nehmen.
Jannik, ihr habt ja in eurer Analyse auch konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet und eine dieser Handlungsempfehlungen bezieht sich genau auf die Personalfrage bei der Polizei. Worum geht's da genau und was empfiehlt ihr am Ende?
Genau, wir schauen uns da die Präsidenten der Landespolizeidirektion und des Verfassungsschutzes an. Und die beiden sind nach dem Beamtengesetz von Thüringen sogenannte politische Beamte. Das bedeutet, sie können ohne Angabe von Gründen einfach so in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden und durch eine neue Person ersetzt werden. Das heißt, um sich das vor Augen zu halten, am ersten Tag im Amt könnte ein Innenminister diese beiden Posten austauschen und mit parteigetreuen Leuten besetzen. Das passiert auch bisher schon durch die bisherigen Regierungen. Die Befürchtung, die wir haben, ist aber, dass eine Sache anders ist als bisher. Wenn ein Minister einer autoritär-populistischen Partei damit anfängt, Anweisungen an die Behörde zu geben, die rechtswidrig sind, dann gehen wir davon aus, dass ein so politischer Beamter dem nicht widersprechen würde. Er könnte ja jederzeit abberufen werden. Bei den beiden Posten kommt es aber nicht in allererster Linie auf politische Konformität an, sondern darauf, dass sie sich an Recht und Gesetz halten. Und zwar in jeder Situation.
Okay, Polizeipräsident, Präsident des Verfassungsschutzes, das steckt ja schon im Titel, dass das wichtige Positionen sind. Aber warum genau sind diese Posten so wichtig? Gibt es da Beispiele, wo die schon unter einer autoritär-populistischen Regierung eine wichtige Rolle gespielt haben?
Naja, wie wichtig solche Spitzenposten in Behörden für autoritär-populistische Strategien sind, sieht man tatsächlich an einigen Beispielen im Ausland schon. Robert Fico zum Beispiel, der Ministerpräsident der Slowakei, hat direkt am Anfang seiner Amtszeit erstmal den Polizeipräsidenten ausgetauscht. Und Donald Trump in den USA hat in seiner letzten Amtszeit auch vieles dafür getan, damit Beamte leichter entlassen werden können. Und auch Björn Höcke von der AfD hat schon angekündigt, im Rahmen eines Fünf-Punkte-Plans, einer seiner ersten Amtshandlungen wäre, den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen zu entlassen. Warum diese beiden Posten konkret so wichtig sind? Sie sind nun mal die ersten Ansprechpartner für den Minister oder die Ministerin in dieser Behörde. Alle politischen Ansagen, die an die Behörde gehen, gehen also über sie. Und vielleicht noch wichtiger, sie kümmern sich auch um die Organisation ihrer Behörde. Sie wären die Ersten, die widersprechen müssten, wenn eine Anweisung mal rechtswidrig wäre. Bei der Polizei könnte das zum Beispiel ein Anfangsverdacht gegen einen Oppositionellen sein oder eine bestimmte Ermittlungsmaßnahme. Beim Verfassungsschutz könnte man an die Anweisung denken, eine bestimmte Gruppe doch mal zu beobachten. Und gleichzeitig sind diese Spitzenposten, diese politischen Beamten, natürlich nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die bestehen, um Personal umzustrukturieren. Das Ministerium kann zum Beispiel einzelne Personen umsetzen. Der Innenminister könnte den Abteilungsleiter für Staatsschutz auf einen anderen Abteilungsleiterposten setzen, der ein bisschen weniger politisch brisant ist. Der Posten wird frei, er kann ihn neu besetzen. Und er hat die Hand über Beförderungen, über Einstellungen. Und einem Innenminister würde natürlich auch die Demografie in die Karten spielen. Viele Spitzenposten gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Die müssen ohnehin neu besetzt werden.
Okay, also was ich jetzt schon mal mitgenommen und verstanden habe, die Möglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten beim Personal, die sind ziemlich umfangreich. Und Tobias Singelstein, der hat noch einen anderen wichtigen Punkt betont.
Eine zweite wichtige Stellschraube sind inhaltliche Vorgaben oder Zielvorgaben. Ja, Polizeiarbeit ist immer Schwerpunktsetzung. Ja, die Ressourcen der Polizei sind einerseits begrenzt und andererseits sind die Aufgaben, die die Polizei schon nach den Gesetzen hat, sehr weitreichend, ne, mit Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Und zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung kann man in allen möglichen, sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen tätig werden. Und die Polizei sucht sich jetzt immer bestimmte Bereiche aus, wo sie einen besonderen Fokus legt, sie für besonders wichtig hält. Und das kann man natürlich verändern. Und das kann man auch durch ministerielle Vorgaben verändern und sagen zum Beispiel, ab jetzt oder im kommenden Jahr möchten wir bitte, dass ihr nicht mehr einen Schwerpunkt oder nicht mehr so einen starken Schwerpunkt auf rechtsextrem motivierte Gewaltdelinquenz legt, sondern dass ihr eher auf Linksextremismus schaut. Ja? Oder dass ihr nicht mehr so einen Schwerpunkt auf die Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten legt, sondern dass es eher um das Verfolgen von Straftaten im Bereich des Klimaaktivismus gehen soll. Ja? Und auf diese Art und Weise kann man also die Ausrichtung der Polizei in einem Land schon sehr, sehr intensiv beeinflussen aus dem Ministerium. Beispielsweise auch in Form von Zielvorgaben, mit denen in der Polizei gearbeitet wird. Ne, dass gesagt wird, in bestimmten Bereichen sollen so und so viele Kontrollen stattfinden, sollen so und so viele Bußgelder verhängt werden, sollen so und so viele Festnahmen gemacht werden. Da gibt's wirklich konkrete Zahlen, mit denen dann gearbeitet wird und die als Vorgabe für die Polizei in der Praxis dienen sollen. Ich kann auch zum Beispiel auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der Praxis einen besonderen Blick legen. Also da sind sehr unterschiedliche Schwerpunktsetzungen möglich und dementsprechend sieht dann auch die Kriminalstatistik am Ende anders aus, weil die ja nur die Tätigkeit der Polizei abbildet. Und auch die einzelnen Strafnormen, die belassen ja immer Spielräume.
Jannik, welche Spielräume sind das konkret, von denen Tobias Singelstein hier spricht?
Naja, diese autoritären Strategien richten sich ja nicht einfach gegen alle BürgerInnen gleich, sondern man muss sich dafür vor Augen halten, dass das gegen ganz bestimmte Gruppen geht. Und das werden mit Sicherheit zum ersten Minderheiten sein und zum zweiten oppositionelle Gruppierungen.
Okay, Minderheiten und oppositionelle Gruppierungen. Wie würde das bei den Minderheiten aussehen? Wie würde eine autoritär-populistische Strategie da aussehen? Wie würden die vorgehen?
Es könnte schon mit ganz alltäglichen Marginalisierungen anfangen, durch die Polizei. Zum Beispiel bei Identitätskontrollen, also Ausweiskontrollen. Das ist auch jetzt schon oft Alltag, aber es könnte sich noch deutlich verschärfen. Und auch bei Straftaten könnte man ansetzen. Am besten vielleicht Straftaten mit sehr, sehr niedrigen Voraussetzungen eigentlich, die leicht instrumentalisiert werden können. Man kann sich zum Beispiel mal die Geldwäsche anschauen. Geldwäsche, das klingt ja erstmal ziemlich groß, aber tatsächlich sind die Voraussetzungen für einen Geldwäscheverdacht nicht so hoch. Das könnte man zum Beispiel gegen eine Kioskbesitzerin richten und dann Ermittlungsmaßnahmen anschließen.
Und bei den oppositionellen Gruppierungen, wie würden die da vorgehen?
Wir können ja auch hier mal mit sehr niederschwelligen Straftaten anfangen, die man gut instrumentalisieren kann. Zum Beispiel das Thema Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei einer Demonstration. Da reicht schon ein Zappeln aus und man kann ein Strafverfahren einleiten. Sowas kann die Polizei ja auch leicht provozieren, wenn sie militärisch und robust bei Demonstrationen auftritt.
Wo wir jetzt eh schon bei Versammlungen gelandet sind, welche Möglichkeiten hätte eine autoritär-populistische Regierung denn noch, unliebsame Versammlungen klein zu halten?
Klar, umso autoritärer so eine Regierung wird, umso mehr sind ihnen dann Versammlungen von verschiedenen Gruppierungen, von oppositionellen Bewegungen ein Dorn im Auge. Und bei Versammlungen gibt es zwei große Hebel, schon bevor man daran denkt, das Versammlungsgesetz zu ändern. Der erste Hebel, genau, diese Straftaten während der Versammlung. Das dient der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft übrigens auch genial als Marker quasi, um auf dem Schirm zu haben, wer ihnen gefährlich werden könnte. Das heißt, wer sich auf die Straße wagt, riskiert was, riskiert auf der Liste, auf dem Schirm zu sein. Und klar, das Risiko, dass man nach der Demonstration ein Strafverfahren an der Backe hat, das schreckt natürlich auch ab. Der zweite Hebel setzt schon vorher an, im Büro der Versammlungsbehörde. Die kann nämlich Versammlungen verbieten oder zumindest einschränken. Die braucht dafür eine konkrete Gefahr, zum Beispiel dafür, dass Straftaten passieren werden. Aber auch so Begriffe wie die öffentliche Ordnung oder der öffentliche Friede können als Rechtfertigung für Versammlungsverbote herangezogen werden. Man kann sich gut vorstellen, so eine autoritär-populistische Behörde kann solche Begriffe natürlich hervorragend mit nationalistischen Narrativen aufladen.
Okay, das finde ich krass, dass das allein über den Vorwurf von kleineren Straftaten schon funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, das funktioniert vor allen Dingen über größere Hebel. Gibt es die denn auch?
Die größeren Hebel kommen im ersten Spiel, wenn es um die Organisationen selbst geht, die in ihrer Arbeit behindert werden sollen. Im Mittelpunkt steht da immer wieder die Straftat des Paragraphen 129 StGB, die sogenannte Bildung krimineller Vereinigungen. Der Paragraph wird eigentlich schon, seit es ihn gibt, kritisiert, weil er ziemlich niedrige Voraussetzungen hat und das Ganze sehr weit nach vorne verlagert. Es müssen also noch nicht konkrete Rechtsgüter in Gefahr sein, Eigentum oder Gesundheit, sondern es reicht schon, wenn der Zweck dieser Gruppe darauf ausgerichtet ist, Straftaten zu begehen. Und für diesen Zweck muss dann auch wieder nur ein Anfangsverdacht vorliegen. Eine ganz zentrale Rolle dabei hat die Staatsanwaltschaft, die hier von Anfang an die Ermittlungen führt. Und dieser Anfangsverdacht, wenn die Staatsanwaltschaft ihn einmal annimmt, reicht vielleicht nicht für eine Verurteilung. Aber er reicht, wortwörtlich könnte man sagen, als Türöffner, um Ermittlungen zu starten. Zum Beispiel Hausdurchsuchungen, rabiat und am frühen Morgen. Zum Beispiel, dass einer Organisation über Monate hinweg die Konten gesperrt werden. Zum Beispiel, dass sie im Geheimen überwacht werden. Bei solchen Ermittlungsmaßnahmen muss das Gericht, der Ermittlungsrichter, zwar zustimmen, aber es gibt viel Skepsis, ob das wirklich eine effektive Kontrolle bietet. Dazu kann natürlich auch der Verfassungsschutz solche Gruppen einstufen als verfassungswidrig. Auch das unterliegt dem Innenministerium.
Du hast es eben schon erwähnt, die Staatsanwaltschaften spielen eine wichtige Rolle. Inwieweit genau, kannst du das nochmal näher erläutern?
Vor allem bei größeren Straftaten ist die Staatsanwaltschaft relevant. Bei kleineren Straftaten läuft es so, dass die Polizei erstmal ausermittelt, das Ganze dann an die Staatsanwaltschaft schickt und die entscheidet dann, ob sie Anklage erhebt oder nicht. Bei größeren Straftaten oder wenn die Verfahren ein bisschen komplizierter sind, dann führt die Staatsanwaltschaft von Anfang an die Ermittlungen und die Polizei unterstützt das quasi nur und führt natürlich aus. Das heißt aber, die Staatsanwaltschaft ist es, die darüber entscheidet, ob es eine Hausdurchsuchung geben soll oder nicht. Und bei der Staatsanwaltschaft besteht eigentlich genau die gleiche Behördenstruktur wie bei Polizei oder bei Verfassungsschutz. Auch die Staatsanwaltschaft ist hierarchisch aufgebaut, ist weisungsgebunden. Nur ist es hier das Justizministerium, nicht das Innenministerium, wie bei den beiden anderen. Das heißt, auch bei der Staatsanwaltschaft wäre dieses Personalpuzzle möglich. Ich hatte ja schon erwähnt, dass zum Beispiel die Abteilungsleitung für politische Delikte in dem Kontext ein ziemlicher Schlüsselposten ist. An diesem deutschen System der Staatsanwaltschaften gibt es schon seit einer ganzen Weile ziemliche Kritik. Das geht bis zum Europäischen Gerichtshof, der das 2019 angemerkt hat. Und wenn wir bei dem Beispiel kriminelle Vereinigung bleiben, genau in dem Beispiel könnte zum Beispiel das Justizministerium die Weisung geben, dass für diese oder jene Gruppe ein Anfangsverdacht besteht.
Okay, das war jetzt also sehr eindrücklich beschrieben, dass es durchaus im Rahmen des Möglichen ist, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die einen eben besonders ins Visier nehmen. Das geht aber auch in die andere Richtung, also die anderen gewähren lassen. Dazu nochmal Tobias Singelstein.
Das ist quasi die umgekehrte Seite der Medaille, ne? Wenn Betroffene die Polizei zu ihrem Schutz rufen und wir dann so eine Form von Underpolicing sehen, dass dieser Schutz also nicht gewährt wird oder bestimmtes Unrecht gar nicht als solches anerkannt wird. Das ist ja im Prinzip eine Diskussion, die wir schon seit 30 Jahren im Bereich rassistischer und extrem rechtsmotivierter Gewalttaten führen, dass viele Betroffene sagen, sie fühlen sich von der Polizei nicht ernst genommen. Sie haben das Gefühl, dass es da auch so ein Stück weit so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt. Und klar, sowas wird natürlich auch geprägt und beeinflusst davon, welche Stimmung in der Polizei herrscht, welche Einstellungen dort vorherrschen und was man eben als problematisch ansieht.
Janik, meine Hoffnung, meine naive Vorstellung wäre ja, wenn die Polizei sich missbräuchlich verhält, dann müsste es doch Kontrollmechanismen geben, die da greifen, oder nicht?
Klar, die gibt's ja eigentlich auch. Zum Ersten ist das natürlich die Kontrolle, die eigentlich durch die Gerichte und durch die Staatsanwaltschaften stattfinden soll und auch stattfindet. Das ist die organisatorische Trennung, dass es überhaupt Polizei und Staatsanwaltschaften gibt. Das besteht darin, dass Ermittlungsmaßnahmen durch den Ermittlungsrichter abgesegnet werden müssen. Und das besteht auch darin, dass man gegen manche Maßnahmen Allrechtsschutz vor den Gerichten bekommen kann.
Allrechtsschutz, das musst du mir nochmal erklären, habe ich noch nie gehört.
Allrechtsschutz zum Beispiel bei Versammlungen funktioniert so, dass wenn einem die Versammlungsbehörde eine Demo verbietet, dann kann man ganz kurzfristig und manchmal innerhalb von Stunden vors Gericht ziehen und das Gericht entscheidet zwar nur vorläufig, aber entscheidet schon mal, ob die Versammlung nicht doch stattfinden darf, damit man nicht Monate auf sein echtes Gerichtsverfahren warten muss. Aber vieles kann auch nicht vor Gericht landen und nachdem zum Beispiel so eine Hausdurchsuchung mal stattgefunden hat, können Gerichte dann irgendwie auch nur noch im Nachhinein feststellen, dass sie rechtswidrig war. Das geht zwar, aber die Frage ist, wie viel das dann noch bringt. Und selbst gegenüber der Staatsanwaltschaft hat ja die Polizei, wenn sie vor Ort ist, erstmal den zeitlichen Vorsprung. Deshalb sind auch Mechanismen innerhalb der Polizei interessant. Beschwerde- und Aufsichtsmöglichkeiten. Auch in der Polizei kann man Missstände und Vergehen anprangern. Das ganze Thema nennt man polizeiliche Accountability. In Deutschland ist man da aber, was die unabhängigen Strukturen angeht, die das wirklich wirksam kontrollieren können, ziemlich vorsichtig. Andere Länder sind da deutlich fortschrittlicher.
Okay, anderswo sind sie da also weiter und in Deutschland hängen wir hinterher, sagst du. Hast du denn ein Beispiel? Was wäre denn so eine unabhängige Struktur?
Ein Vorschlag, der da immer wieder gemacht wird, ist, dass man eine unabhängige Polizeibeauftragte direkt dem Landtag unterstellt, sodass quasi die Polizeibeauftragte gar nichts mit der Polizeibehörde selbst zu tun hat und sie quasi nicht unter einer Decke stecken. Und dann geht es natürlich um Fragen, welche Auskunftsrechte hat diese Beauftragte, wo hat sie Zugang und so weiter. Da ist zum Beispiel Brandenburg schon relativ weit vorne.
Tobias Singenstein, der sieht noch ein Problem, was die Kontrolle der Polizei unter einer autoritär-populistischen Regierung angeht.
Auf der einen Seite ist Kontrolle der Polizei ja eine Sache, die bei der Polizei nicht übermäßig beliebt ist. Und die AfD gibt sich alle Mühe, jedenfalls nach außen hin in ihren inhaltlichen Kundgaben, solchen Wünschen aus der Polizei nachzukommen. Ja, fordert bessere Ausstattung, fordert mehr Personal, fordert mehr Schutz, fordert härteres Vorgehen. Also versucht sich sozusagen als Stimme der Polizei zu etablieren. Und dazu würde es natürlich dann auch passen, wenn entsprechende Kontrollinstanzen, Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt oder abgebaut werden. Das wäre die eine Seite. Und auf der anderen Seite kann man diese Kontrollmöglichkeiten natürlich auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise nutzen. Ja, und kann man die natürlich auch dazu einsetzen, Beamtinnen und Beamte, die einem selbst missliebig sind, dann entsprechend zu sanktionieren.
Das heißt, die Kontrollmechanismen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Polizei sich rechtsstaatlich verhält, die könnte man auch dazu benutzen, um die demokratischen Kräfte in der Polizei stillzustellen? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, man kann es zumindest versuchen. Und die Problematik mit den repressiven Maßnahmen, die gut gemeint sind, aber die auch missbraucht werden können, die begegnet uns immer wieder. All diese Mittel haben natürlich Missbrauchspotenzial, wenn sie in die falschen Hände geraten.
Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie eine autoritär-populistische Regierung Einfluss auf die Polizei nehmen kann, durch Personalentscheidungen oder auch Einschüchterungen. Aber das ist ja heute, wir nehmen das hier Ende Juli 2024 auf, nur ein mögliches Zukunftsszenario. Und mit Blick auf die Polizei in Thüringen gibt es aber schon jetzt, schon vor der Wahl und auch schon seit Jahren problematische Entwicklungen, sagt Tobias Singelstein.
Wir müssen uns natürlich im Klaren darüber sein, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre, das Erstarken der AfD und insgesamt extrem rechter Positionen in der Gesellschaft, ist natürlich auch an der Polizei nicht spurlos vorbeigegangen. Ja, wenn wir das mal zugespitzt betrachten, dann spricht der Forschungsstand dafür, dass wir in der Polizei eine ähnliche Zustimmung zu menschenfeindlichen, zu extrem rechten, zu rassistischen Einstellungen haben, wie es in der Gesellschaft insgesamt der Fall ist. Also das wird in der Polizei nicht besser sein. Und wenn wir uns dann angucken, wie es in einigen Bundesländern aussieht, insbesondere im Osten, wo ja in diesem Jahr gewählt wird, dann müssen wir eben davon ausgehen, dass es auch in der Polizei ganz erhebliche Zustimmungswerte für die AfD gibt. Ja, und dass es eine ähnlich große Zustimmung gibt, wie wir sie auch in den Wahlumfragen sehen. Und das bedeutet eben, dass dort auch in der Polizei schon seit Jahren eigentlich was ins Rutschen gekommen ist. Und dass das eine Entwicklung ist, die eigentlich schon seit Jahren läuft und an die jetzt eine AfD-Innenministerin, AfD-Innenminister anknüpfen könnte.
Tobias Singelstein hat es eben gesagt, schon jetzt kann man bei der Polizei sehen, dass was ins Rutschen gekommen ist. Eine, die sich in ihrer Arbeit intensiv mit dieser Entwicklung beschäftigt, ist Heike Kleffner.
In den letzten 5 Jahren habe ich halt einen Schwerpunkt tatsächlich auf die Frage gelegt, wie groß ist die Gefahr für den Rechtsstaat aus dem Inneren seiner Institutionen, also durch rechtsextreme Polizistinnen, Staatsanwältinnen oder RichterInnen. Natürlich geht es da auch um die Bundeswehr und die Frage, inwieweit rechtsextreme Soldatinnen oder ehemalige Berufsoffiziere daran mitwirken, aktiv die Demokratie und den Rechtsstaat abschaffen zu wollen.
Heike Kleffner ist Journalistin und Publizistin und sie ist Mitherausgeberin der beiden Bücher Extreme Sicherheit und Staatsgewalt, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Heike Kleffner möchte mit ihrer Arbeit Politik und Gesellschaft dafür sensibilisieren, welche Gefahr von den rechtsextremen Netzwerken innerhalb der Staatsgewalt ausgeht. Und sie beobachtet dabei Folgendes.
Dass nach Lesungen Polizistinnen zu mir gekommen sind und gesagt haben, vielen Dank, dass Sie diese Bücher machen. Es ist genauso, wenn nicht noch viel schlimmer. Die eben auch erleben, dass sie selbst als NestbeschmutzerInnen verunglimpft werden, wenn sie beispielsweise in der Dienstgruppe offensiv sich dagegen stellen, dass rassistische Worte verwendet werden, dass es zu antisemitischen Witzen kommt, dass Racial Profiling oder auch also ein Übermaß an Gewaltanwendung gegen bestimmte Gruppen stattfindet. Also wir sehen, dass die Gruppe der Polizistinnen, die sich wirklich Sorgen macht um die innere Verfasstheit in ihren eigenen Revieren, dass die immer noch viel zu wenig Unterstützung von Dienstvorgesetzten erhält. Und für genau diese vielen Beamtinnen, die ja wirklich tagtäglich zum Schutz der Demokratie, zum Schutz der Bürgerinnen auch sehr, sehr viel aushalten müssen, für die haben wir unsere Bücher auch gemacht oder ganz besonders gemacht.
Es gibt inzwischen auch Untersuchungen über die Haltungen und Einstellungen von Polizistinnen und Polizisten.
Es gibt jetzt erstmals mit der sogenannten Megafo-Studie eine Studie, die eben auch die Frage danach stellt, wie verbreitet sind minderheitenfeindliche, abwertende Einstellungen innerhalb der Polizei.
MEGAFO, das steht für Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten. An dieser quantitativen Online-Befragung nahmen Mitarbeitende aus 14 Landespolizeien sowie der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts teil. Über 50.000 ausgefüllte Online-Fragebögen bilden die Datenbasis für die erste Analyse, von der Heike Kleffner hier spricht.
Also das erste Zwischenergebnis der Studie wurde im Frühjahr 2023 vorgestellt und das ist also weder eine rechtsstaatliche Katastrophe, aber eben auch kein Grund zur Entwarnung. Und die Studienleitung, die ja bei der Deutschen Hochschule der Polizei liegt, hat bei der Vorstellung der Zwischenergebnisse eben auch gesagt, dass es derart viele Polizistinnen gebe, die ein, Zitat, konsistent menschen- und demokratiefeindliches Weltbild aufweisen, dass man konstatieren müsse, diese seien mehr als nur Einzelfälle. Und wenn man jetzt diese Studienergebnisse mit den zum Beispiel den Leipziger Autoritarismusstudien vergleicht, dann gibt es Themenfelder, wo Polizistinnen im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt schlechter abschneiden.
In der sogenannten Leipziger Autoritarismusstudie untersucht ein Team aus den Bereichen Soziologie und Politikwissenschaften seit 2002 repräsentativ, wie weit rechtsextreme und antidemokratische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung eigentlich verbreitet sind. Alle 2 Jahre gibt es neue Erhebungen dazu und so kann man auch sehen, wie sich diese Einstellungen über die Zeit verändern. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Und nun aber zurück zu den Ergebnissen der MEGAFO-Studie.
Also um es konkret zu machen, 30% der befragten Polizistinnen haben zumindest in Antworten gegeben, wo muslimfeindliche Einstellungen sichtbar geworden sind. Und mehr als 2/3 haben Einstellungen gezeigt, die eine Abwertung von Geflüchteten erkennen lassen. Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, also rassistische und auch islamfeindliche Haltungen, Vorurteile gegen Wohnungslose und Abwertungen von Geflüchteten, die sind innerhalb der Polizei verbreiteter als in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Man kann auch sagen, die Polizei ist an der Stelle kein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern sie schneidet halt im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt sogar schlechter ab.
Ja, und nicht nur das ist ein besorgniserregendes Zwischenergebnis der MEGAFO-Studie.
Also das, was uns wirklich große Sorgen machen sollte, ist, dass es eine relativ große Gruppe von Beamtinnen gibt, die sich gar nicht so klar positionieren können oder wollen für Demokratie und gegen Autoritarismus. Und das ist halt die große Angst, dass es da ziemlich schnell kippen kann.
Im Gespräch mit uns hat Heike Kleffner einige konkrete Beispiele genannt. Eines davon betrifft die Recherche von JournalistInnen. Ein Thema, über das wir ja auch in der 3. Folge schon ausführlich gesprochen haben. Sie hat uns von folgendem Fall berichtet. Es gibt zwei Journalisten, die schon seit Jahren in der rechtsextremen Szene unterwegs sind, dort recherchieren. Und die haben eben unter anderem zum damaligen Thüringer NPD-Chef Thorsten Heise recherchiert. Dafür sind sie im April 2018 ins thüringische Fretterode gefahren und haben Fotos von Thorsten Heises Grundstück gemacht. Dort haben immer wieder Versammlungen und auch Treffen der rechtsextremen Szene stattgefunden. Und die beiden Journalisten hatten eben von diesem bevorstehenden Treffen erfahren und wollten das Geschehen aus der Ferne beobachten. Deshalb hatten sie eine Kamera und auch ein Teleobjektiv dabei. Während die beiden da dann also standen und Fotos gemacht haben oder darauf gewartet haben, Fotos zu machen, das Gelände beobachtet haben, wurden sie bemerkt. Und daraufhin wurden sie dann von 2 Männern verfolgt, die mit Messer, Baseballschläger und auch einem Schraubenschlüssel bewaffnet waren. Und dann haben diese 2 Männer das Auto der Journalisten zerstört, sie haben die Fotoausrüstung geraubt und die beiden Journalisten verletzt.
Was passiert danach? Das ist der Skandal im Skandal. Die Journalisten rufen die Polizei und statt dass die Polizisten das tun, was sie normalerweise eigentlich tun sollten, nämlich das Haus der Angreifer zu durchsuchen, Beweismittel sicherzustellen, schauen sie einfach zu, wie diese Neonazis Beweismittel quasi unter den Augen der Polizei vernichten und aus dem Haus und dem Auto tragen. Das kommt alles raus, nachdem es 3 Jahre nach dem Angriff überhaupt erst zu einem Prozess kommt. Im Prozess, der an sich auch ein Skandal war, weil nämlich das Gericht am Ende von einer sehr aufwendigen Beweisaufnahme dann dem Narrativ der Neonazis gefolgt ist und die beiden Journalisten kurzerhand zu politischen Aktivisten gemacht hat, wird deutlich, wie eng das Verhältnis zwischen der örtlichen Polizei, der Staatsanwaltschaft und Thorsten Heise und den in Fretterode und darüber hinaus gut vernetzten ansässigen Neonazis ist. Jetzt hat der Bundesgerichtshof gerade das wirklich dramatisch verharmlosende Urteil im Fretterode-Prozess aufgehoben, hat das Landgericht Mühlhausen an diversesten Stellen für seine mangelhafte Beweiswürdigung gerügt. Das Ganze wird neu verhandelt.
Für Heike Kleffner sind das keine neuen Phänomene, sondern sie sieht eine gewisse Kontinuität.
Und das ist wirklich erschreckend, dass sich offensichtlich in Thüringen seit den 1990er Jahren wenig verändert hat. Ja, wenn es darum geht, dass Neonazis Hilfe von sympathisierenden Polizisten und Polizistinnen erwarten und diese auch bekommen. Oder umgekehrt, dass Polizistinnen eben Neonazis vor Razzien, vor Durchsuchungen, vor Abhörmaßnahmen warnen und sie mit geschützten Informationen versorgen, die faktisch darauf hinauslaufen, dass Polizisten nicht dienstliche Abfragen in Polizeidatenbanken machen und diese Informationen dann militanten Neonazis zur Verfügung stellen, bis hin dazu, dass eben Neonazis ermöglicht wird, Einblick in Ermittlungsakten zu nehmen, diese abzufotografieren, etc. etc.
Am Ende ist für Heike Kleffner unterm Strich leider deutlich:
Ich bin jetzt wirklich keine Freundin von Generalverdacht oder Pauschalisierung. Und ich kenne viele Polizistinnen in Thüringen, die auch mit dem Rücken zur Wand gegen eigene Kolleginnen und gegen andere Akteure der extremen Rechten die Werte der Demokratie verteidigen und die auch mehr oder weniger offen sagen, wenn die AfD in Thüringen an die Regierung kommen sollte, dann haben sie vor allen Dingen auch Angst vor den eigenen Kolleginnen, die dann nämlich das noch offensiver tun würden, was sie jetzt ohnehin schon tun, nämlich ihre dienstlichen Privilegien in den Dienst der extremen Rechten zu stellen.
Ich glaube, einmal Polizistin, immer Polizistin, das kann man nicht ablegen. Bestimmte Grundsätze sind ja die gleichen. Und bestimmte Sachen, bestimmte Resilienzen, die ich mir als Polizeibeamtin angelegt habe, haben mir natürlich auch als Ministerin sehr weitergeholfen.
Das ist Doreen Dehnstedt. Sie ist die Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz in Thüringen. Und davor war sie selbst Polizistin. Und daher weiß sie auch, was Polizeiarbeit bedeutet und welche Herausforderungen die Polizistinnen und Polizisten im Alltag zu meistern haben.
Ich denke, die Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen sind höher geworden. Ich erinnere an die Corona-Demos zum Beispiel, wo dann eben auch, also normalerweise arbeitet ja Polizei damit, dass man Menschen in Kategorien einteilt. Ne? Man hat jetzt, was weiß ich, Demo rechts gegen Demo links oder man hat Fußballfans von Mannschaft A und Fußballfan von Mannschaft B. Und dann kann man damit umgehen als Polizei. Dann weiß man, okay, man muss die irgendwie voneinander fernhalten, ansonsten gibt es Probleme. Bei den Corona-Demos war es ja nun so, dass dort sehr bunt gemischt alle Leute miteinander oder gegeneinander demonstriert haben, wo dann eben auch Polizei an ihre Grenzen kam und eben auch es dort sehr unschöne Szenen und verletzte Polizistinnen und Polizisten gab. Und ich denke, das macht natürlich auch was mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich natürlich auch noch im Gespräch bin. Man kennt sich ja manche schon Jahrzehnte, so dass man eben auch noch mal ins Gespräch kommt. Und das sind jetzt Einzelmeinungen, aber es muss wohl anstrengender und anstrengender werden.
Da ist sie wieder, die allgemein angespanntere Stimmung im Land. Das hören wir ja hier in diesem Podcast auch nicht zum ersten Mal. Aber was kann man tun, um die Stimmung in der Polizei, sagen wir mal, demokratiebejahend zu halten? Gibt es Möglichkeiten, dass sie sich von politischer Einflussnahme abgrenzt?
Also das macht Polizei schon immer, weil die Neutralität muss natürlich immer gewahrt sein. Und ich denke auch, dass Polizistinnen und Polizisten in ihrer Ausbildung sehr gut darauf vorbereitet werden. Eben gerade, wenn man die Grundsätze des Grundgesetzes nochmal, also wirklich in aller Tiefe und aller Feinheit mit Schranken und Schrankenschranken nahe gebracht bekommt und warum es diese einzelnen Artikel gibt, dann gibt es auch ein gutes Programm, was politische Bildung angeht. Also gerade hier in Thüringen werden die ehemaligen Konzentrationslager besucht, die Gedenkstätten, die dann ein entsprechendes Programm haben, explizit für Beamtinnen und Beamte. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich auch drauf baue, dass die Kolleginnen und Kollegen auch dann, wenn sie eben mal in die Verlegenheit kommen, sich gegen ja noch größere Herausforderungen wehren zu müssen, gut gewappnet sind.
Das klingt ja eigentlich gut, Yannick. Aber wie sieht das aus? Sind diese Programme, ist diese politische Bildung in der Polizeiausbildung, von der Doreen Dehnstedt hier spricht, ist das etwas, was eine neue Regierung auch ändern könnte? Wer regelt denn eigentlich, was in der Polizeiausbildung passiert?
Nun, zuerst einmal ist es ja immer auch die Frage, was in der Praxis dann tatsächlich gelehrt hat. Welchen Stellenwert zum Beispiel die politische Bildung einnimmt. Und eine autoritär-populistische Regierung könnte auch hier wieder ziemliche Einflüsse nehmen. Sie könnte zum Beispiel die Lehrpläne in der Polizeiausbildung nehmen und das Thema politische Bildung rauskürzen, zugunsten von Grundausbildung. Und sie kann auch hier Einfluss auf das Personal nehmen. Das ist in Thüringen in den letzten Jahren auch schon passiert. Und all das prägt natürlich die Polizeiausbildung ganz massiv. Das prägt, wer da überhaupt hinkommt und wer dann, das muss man sich vor Augen halten, die nächsten 40 Jahre eben bei der Polizei ist.
Das macht nochmal ziemlich deutlich, wie weitreichend da die Folgen für, die sagst es, die nächsten 40 Jahre dann vielleicht auch sind, wie viel Einflussnahme da geschehen kann und weshalb ja auch die Landtagswahlen im September so interessant sind und wir da mit diesem Podcast auch so genau hinschauen. Doreen Dehnstedt, die hat uns auf die Frage, wie sie auf die Landtagswahlen im September blickt, Folgendes geantwortet.
Momentan noch hoffnungsvoll, weil wir, glaube ich, zu oft über dieses eine Drittel sprechen, auch wenn das sehr, sehr wichtig ist. Wir dürfen aber die anderen zwei Drittel der Menschen hier nicht vergessen. Es gibt hier viele Menschen, die sich engagieren, die sich einbringen, die eben auch die Gefahr sehen, dass wenn eine autoritär-populistische Partei hier an die Macht kommt, bestimmte Sachen nicht mehr möglich sein werden, die sie jetzt für lebenswert gerade in diesem Bundesland halten. Und auf diese zwei Drittel würde ich mich gerne konzentrieren und denen eben auch den Rücken stärken.
Noch hoffnungsvoll, sagt sie hier, und trotzdem würde sie gern den Beamtinnen und Beamten eines mitgeben.
Also insbesondere jetzt für Beamtinnen und Beamte ist es wirklich wichtig, sich nochmal den Paragraphen 36 Beamtenstatusgesetz anzuschauen. Da ist das Remonstrationsrecht geregelt und beziehungsweise Remonstrationspflicht, muss man ja eigentlich eher sagen. Das heißt, wenn ich eine Anweisung bekomme, die eben rechtswidrig ist oder gegen die Menschenwürde verstößt, dann muss ich die natürlich nicht ausführen. Beziehungsweise, wenn ich unsicher bin, kann ich das meinem Vorgesetzten sagen und dann zur Not dem nächsten Vorgesetzten, damit es nochmal geprüft wird, damit ich dann eben auch auf der sicheren Seite bin. Und sich da mit diesen Beamten rechtlichen Pflichten und Rechten nochmal auseinanderzusetzen, halte ich für aktuell sehr, 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 sehr wichtig.
Und das ist ja ein total wichtiger Punkt. Wir hatten eine ähnliche Erkenntnis schon in der zweiten Folge vom Podcast, wo Ulf Burmeier und Till Holterhus in Bezug auf die Justiz und die Richterinnen und Richter im Land betont haben, es kommt auf die Menschen an und ob sie die Demokratie wollen und auch, ob sie bereit sind, sich für die Demokratie einzusetzen, in ihrer jeweiligen Position oder ihrem jeweiligen Posten. Nur hat das Remonstrationsrecht auch Grenzen. Und dazu hören wir jetzt nochmal Tobias Singelstein.
Wenn dann auf diese Anweisung bestanden wird, dann muss die aber grundsätzlich umgesetzt werden, solange es sich nicht um eine Straftat handelt oder die Handlung gegen die Menschenwürde verstoßen würde. Dann darf man sich dieser Anweisung auch weiter widersetzen, aber das ist eben ein relativ kleiner Bereich.
Auch mit ihm haben wir über das Remonstrationsrecht oder die Pflicht, die dieses Jahr auch beinhaltet, gesprochen. Und klar, das gibt es, aber eben in einem engen Rahmen. Und Tobias Singelstein sagt:
Ansonsten muss man leider sagen, ist die Polizei natürlich eine sehr hierarchisch aufgebaute Behörde, die mit solchen Anweisungen arbeitet und funktioniert. Und dementsprechend gibt es dann auch die entsprechende Verfolgungspflicht. Ja. Und das ist natürlich nur die rechtliche Lage. Eine ganz andere Frage ist, inwiefern man sich innerhalb der Polizei dann tatsächlich mit so einer Haltung und so einem Widerstand auch durchsetzen kann. Ja, ob man da alleine auf weiter Flur ist oder ob es da eine ganze Reihe von Beamtinnen und Beamten gibt, die sich dagegen stellen. Und ja, ich glaube, da muss man sich mal die Verfasstheit der Polizei ein bisschen genauer anschauen. Wenn man so in die politikwissenschaftliche Forschung schaut, dann wird eigentlich vielerorts davon ausgegangen, dass das Berufsbeamtentum schon sehr stark den bestehenden auch rechtlichen Strukturen und unseren Vorstellungen von Gesellschaft und von Demokratie und Rechtsstaat verbunden ist und dass es deshalb auch einigen Widerstand gegen so eine Entwicklung geben würde. Aber ich glaube, die Situation in der Polizei ist vielleicht nochmal ein bisschen andere, weil die Polizei zumindest in Teilen und eine stärkere Affinität für Rechte und auch für extrem rechte Positionen aufweist, als das in anderen Teilen der Verwaltung der Fall ist. Und deshalb wird man sich, glaube ich, anschauen müssen, wie groß die Widerständigkeit in der Polizei gegen solche politischen Vorgaben aus dem Ministerium am Ende tatsächlich ist.
Fassen wir nochmal zusammen, Yannick. Wir haben gesehen, dass das Innenministerium sehr viele Möglichkeiten hat, Einfluss auf die Polizei zu nehmen. Einerseits über Gesetze, aber das ist dann innerhalb eines bestimmten Rahmens, vor allem aber über Schwerpunktsetzung.
Wir haben ja gesehen, dass das schon ganz früh und unspektakulär anfängt, bei der Organisation von Behörden und ganz oft und immer wieder bei Personalentscheidungen. An sich ist das auch nicht besonders verwerflich und ganz normaler Teil von dem, was Ministerien und Behörden zusteht, um sich selbst zu organisieren. Aber all diese Spielräume, die muss man sich erstmal bewusst machen, um zu verstehen, dass darin immer auch ein Missbrauchspotenzial steckt, das eben eine autoritär-populistische Partei sehr, sehr gut für ihre Strategien verwenden kann.
Ja, und dann haben wir gehört, dass es jetzt schon problematische Entwicklungen bei der Polizei gibt. Das hat zum einen Heike Kleffner eindrücklich erzählt und Tobias Singelstein hat den Eindruck, bei der Polizei ist schon seit Jahren was im Rutschen. Und Doreen Dehnstedt will aber die Hoffnung nicht aufgeben. Sie setzt auf die WählerInnen.
Das würde ich auch sagen. Am Ende sind es nun mal die, die entscheiden und die eine autoritär-populistische Regierung verhindern. Gerade für diese Entscheidung ist es eben total wichtig, sich vorab klarzumachen, wie einflussreich Polizei und Sicherheitsapparat sein können, welche Rolle sie spielen können bei diesen Missbrauchsszenarien. Und genau das haben wir uns ja auch zur Aufgabe gemacht, mit dem zivilen Verfassungsschutz darüber aufzuklären.
Auf den zivilen Verfassungsschutz schauen wir in der nächsten Folge. Für jetzt, Yannick, danke, dass du uns so viele Einblicke in deine Arbeit gegeben hast.
Ja, sehr gerne.
Und das war sie schon, die fünfte und vorletzte Folge von Thüringen 2024 – Was wäre, wenn? Wir hoffen, ihr konntet für euch was mitnehmen. In der nächsten Folge schließen wir die Reihe ab und gucken noch einmal genauer hin, welche Möglichkeiten hätte eine autoritär-populistische Regierung, die Verfassung nach ihrem Willen zu ändern. Was sind unterm Strich die größten Gefahren für die Demokratie? Und vor allem wollen wir schauen, was können wir tun? Wie sieht so eine wehrhafte Demokratie eigentlich in Aktion aus? Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast teilt, wo immer ihr könnt. In den sozialen Medien, bei euren FreundInnen, in der Familiengruppe oder. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gern auch eine positive Bewertung da. Das hilft anderen nämlich dabei, ihn überhaupt zu finden. Thüringen 2024 – Was wäre, wenn? Ist eine Haus-1-Produktion in Zusammenarbeit mit dem Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks für die Bundeszentrale für politische Bildung, die ohne die Arbeit von mehr als einem Dutzend Menschen nicht möglich wäre. Die Redaktion für diese Folge hatten Katrin Rönicke, Yannick Jaschinski, Friedrich Zillesen, Steffi Groth Cornelius Strobel und Jana Kergel. Unsere Reporterin in Thüringen ist Esther Stefan. Schnitt, Musik und Sounddesign macht Joscha Grunewald. Die Grafik ist von Lars P. Krause. Am Mikrofon war Steffi Groth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.